SRF 2 Kultur. Kontext.
Heute mit Literatur im Gespräch und drei neuen Büchern. Und eines passt sehr gut in die Zeit, in der wir gerade sind. In den letzten Wochen haben wir erlebt, was es heißt, wenn die Welt plötzlich stillsteht. Wir wurden im vollen Lauf abgebremst. Entschleunigung war angesagt und Entschleunigung pur ist die Poesie des Westschweizer Autors Philippe Jacotet. Seine Texte lehren uns, die Welt anders wahrzunehmen, herunterzufahren, innezuhalten. Sein Buch «Die wenigen Geräusche» ist eine von drei Neuerscheinungen, über die wir heute in Literatur im Gespräch diskutieren. Wir, das sind die freie Literaturkritikerin Siglinde Geisel, sowie Julian Schütt und ich, Esther Schneider von der SRF Literaturredaktion. Ich begrüße meine Gäste. Siglinde Geisel ist aus Berlin zugeschaltet, aus ihrem Homeoffice, heute leider ein bisschen mit Baulärm, und Julian Schütt hier in Basel. Willkommen. Vor ein paar Tagen sind die Solothurner Literaturtage zu Ende gegangen, dieses Jahr Corona-bedingt zum ersten Mal in digitaler Form. Die Literaturtage sind immer eine Werkschau des Schweizer Literaturschaffens und auch wir haben drei Schweizer Titel ausgewählt, und zwar drei Bücher aus der italienisch- und französischsprachigen Schweiz, die diesen Frühling auf Deutsch erschienen sind. Siglinde Geisel, Sie haben Neptunjahre von der Tessiner Autorin Anna Rüscher ausgewählt.
Ja, mich hat der Titel so angesprochen. Also Neptunjahre, da denkt man sofort, das öffnet so mythische Räume. Ich habe dann auch gleich ein bisschen gegoogelt, was eigentlich Neptun, ich meine, wir wissen alle, das ist der Meergott, ne? Mhm. Er hat den Dreizack, kann Erdbeben auslösen, und da war ich sehr gespannt, was das für ein Buch ist.
Ist ja auch noch ein Planet, Neptun, oder?
Noch, ja genau, das auch noch. Also ganz viele Bedeutungsebenen. Ja, Neptunjahre ist ein Erzählband. Es sind 12 Erzählungen, die sich im 20. Jahrhundert alle stattfinden, eher in einer Welt, die nicht mehr ganz die unsere ist, aber eine sehr vielschichtige Lektüre.
Ich habe den Roman Vesoul, 7. Januar 2015, mitgebracht. Es ist ein ziemlich atemloser Schelmenroman und gleichzeitig eine satirische, gesellschaftskritische Analyse unserer Zeit. Geschrieben hat ihn der junge Waadtländer Autor Quentin Mouron. Mit knapp 30 hat er bereits 6 Romane geschrieben und sein neuester, der jetzt auf Deutsch vorliegt, war 2019 der meist diskutierte Roman in der Romandie. Quentin Mouron gilt als junger Unruhestifter der französischen Literatur und in Frankreich hat er den Spitznamen Swiss Welbeck. Wir können ja dann darüber diskutieren, ob das so ist. Auf jeden Fall hat das mein Interesse geweckt. Und Sie, Julian Schütt, haben das Buch «Die wenigen Geräusche» von Philippe Jacotet ausgesucht, das Spätwerk des großen Westschweizer Dichters, der in Frankreich lebt.
Ja, für mich ist Philippe Jacotet wahrscheinlich der bedeutendste Dichter der Schweiz. Er wird aber zumindest in der Deutschschweiz noch immer vielerorts so als Geheimtipp gesehen oder behandelt. Und das liegt sicher auch daran, dass er ein Lyriker und ein stiller Nachdenker ist und dass er sich auch Gegenständen widmet, die eher so abseits von allem sind, also die so unauffällig sind. Und ich glaube, es gefällt ihm auch, wenn er selber nicht allzu sehr im Rampenlicht steht. Trotzdem ist er natürlich einer der Größten. Und wenn man zu einem der unscheinbaren Gedichte von Jacotet mit ganz unscheinbarem Inhalt greift, hat man doch das Gefühl, man hat mehr erfahren als aus ganzen Romanen.
Gut, dann legen wir los. Und zwar beginnen wir mit Philippe Jacotet. Die wenigen Geräusche ist ein Band mit 4 bisher noch nicht auf Deutsch erschienenen späten Textzyklen. Julian Schütt, geben Sie uns doch ein paar wenige Stichworte dazu, bevor wir dann einen Ausschnitt daraus hören.
Ja, also Philippe Jacotet ist neben Charles-Ferdinand Ramu und Blaise Cendra der einzige Schweizer, der in diese berühmte französische oder schon legendäre französische Bibliothek de la Pléiade aufgenommen worden ist. Und endlich ist nun eben auch dieses Spätwerk auf Deutsch greifbar, dank dieser wunderbaren Übersetzung auch von Elisabeth Edel und Wolfgang Matz. Und Wie gesagt, es sind vier Zyklen im Wesentlichen, die jetzt hier noch gefehlt haben und die wir jetzt hier lesen können, mal größere, mal kürzere Zyklen. Einer dieser Zyklen heißt Trotz alledem, und in diesem Trotz alledem, da kommt schon so ein bisschen durch, dass es Philipp Chakotay nicht um Weltflucht geht in seiner Lyrik, sondern dass er irgendwie dieser Welt standhalten möchte mit den Mitteln der Poesie. Und das können wir, glaube ich, dann auch sehr schön jetzt sehen dann in den Gedichten.
Genau, wir hören gerade aus diesem Trotz alledem das Gedicht Veilchen. Luc Müller liest es uns vor.
Veilchen. Nichts als ein Büschel blasser Veilchen. Ein Büschel dieser schwachen, fast unscheinbaren Blumen und ein Kind, das dort im Garten spielt. An jenem Tag, in jenem Februar, noch gar nicht lange her und trotzdem so verloren wie alle anderen Tage des Lebens, die keiner je noch wiederfindet, für einen kurzen Moment haben sie mir den Blick befreit. Blumen. Sie gehören zu den unauffälligsten, zu den verborgensten. Winzig. An der Grenze zur Unscheinbarkeit, entsprossen dieser Erde, die gelockert ist vom letzten Winterschnee. So zart, wie schaffen sie es auch nur zu erscheinen, aus der Erde zu dringen, aufrecht zu stehen. In der Jahresliturgie konstanter und ein klein wenig ewiger als die andere, die zudem noch zerfällt, haben sie ihren Ort wie die Stunde der Prim im Tageswerk des Klausners. Eine Stunde, zu der man nicht laut sprechen kann. Will man sie hören, muss man Schatten verjagen, herausgetreten sein aus dem Albtraum, abgestreift haben seine Bindenhülle. Oder ist es doch erst ihr Anblick, was uns dazu verhilft? Ich werde keine Blumen pflücken, sagt die Braut im geistlichen Gesang. Das bedeutet, sie verzichtet auf manch kurze Freuden zugunsten einer anderen, angeblich höheren und dauerhafteren. Dieser Verzicht hindert aber nicht, dass die Blumen selbst ungepflückt genannt werden im Gedicht, dass sie ganz durchsichtig dargestellt werden als eine weithin verstreute Schönheit, über die man gewiss nie hinauskommen kann, hat man sie nicht zuvor geliebt. Veilchen. Pfeile mit zärtlicher Spitze, unfähig zu Gift. Jeden Fehler auslöschen, jeden Umweg, jede Art von Zerstörung. Und bewahren nur diese leichten, diese zerbrechlichen Pfeile, Schuss aus schattigem Eck zum Winterende. Das Winzige, es zeigt einen Weg, es bahnt einen Weg, aber mehr nicht. Als bräuchte es noch etwas anderes, das mir nie gegeben war, um weiterzukommen darüber hinaus. Wegbahnerinnen, duftende, doch allzu zart, und so ist es nötig, sie abzulösen. Im Schwarz und im Frost.
Ein Veilchen betrachtet am Wegesrand. Philipp Chakotay feiert hier die Schönheit der Natur. Er schaut genau hin und setzt dabei auf das Unscheinbare. Es ist nicht die blühende Rose, die ihm ins Auge sticht, sondern eben das unscheinbare Veilchen am Wegesrand, Sieglinde Geisel. Wie haben Sie auf dieses Gedicht reagiert?
Ja, ich finde das ein ganz großartiges Gedicht, jetzt auch gerade beim Wiederhören. Also es heißt ja im Gedicht selbst, er hat den Blick befreit, und so etwas habe ich jetzt ganz stark gespürt. Und es sind ja nur, es ist einerseits das Unscheinbare, dass er uns, dass er sichtbar macht, dass er so, wo er quasi das Spottlicht der Sprache drauf richtet. Und zugleich ist es ungeheuer sorgfältig formuliert. Also diese Gegensätze, Pfeile mit zärtlicher Spitze, unfähig zu Gift. Also in dieser kleinen, es ist eben wie beim Veilchen auch, in diesem kleinen Satz ist so ungeheuer viel enthalten. Also man kann da ganz lange bei diesen einzelnen Formulierungen verbleiben.
Dieses unscheinbare, kleine, feine, ist das typisch für Philipp Chakotay, Julian Schütt?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich dieses Verborgene, das Schwache auch, das man eigentlich gerne übersieht, auch das völlig Belanglose. Und sehr spannend auch in diesem Veilchengedicht ist, dass er sich auch die Frage stellt, wie kommt man überhaupt darauf, so etwas Belangloses dann wahrzunehmen? Und er sagt, muss man so quasi aus allem Albtraum Traumhaften, was einem sonst im Leben umgibt, heraustreten können, damit das möglich ist, ein solches Gedicht zu lesen? Oder schafft es überhaupt erst das Gedicht, einen in so eine Stimmung reinzubringen? Also solche auch poetologischen, wie man das dann nennt, Überlegungen sind in diesen Gedichten bei ihm immer eingeflochten.
Mhm. Es steht irgendwo auch im Buch, die wenigen Geräusche, jede Blume, die sich öffnet, öffnet mir gleichsam die Augen. Also er beschreibt ja eben auch, was mit ihm passiert. Und er hat vor ein paar Jahren einmal bei SRF diese Worte dazu gesagt.
Durch die Blumen, durch die Wiesen, durch die einfachsten Dinge der Welt konnte ich etwas fühlen lassen, das sehr rätselhaft ist und doch sehr einfach zugleich. Und das war meine Absicht, immer diese Begegnung, diese seltsame Begegnung und tiefe Begegnung mit der Welt ausdrücken zu können.
Philipp Jacoté, was meint er mit dem Rätselhaften?
Ja, es ist ja schon so, dass bei diesen Gedichten, wenn man geht schnell ins Allegorische oder ins Bildhaft. Er bringt dann auch ein Gedicht über einen Nussbaumgarten und zitiert dann Paul Claudel, einen sehr berühmten französischen Autor, der dann sofort das so allegorisch nimmt und da eine Tradition aufbaut über diesen Nussbaumgarten. Und bei Philipp Jacoté, er zweifelt dann, dass das nötig ist, alles so allegorisch oder bildhaft dann aufzuladen oder philosophisch aufzuladen, sondern dass eigentlich all diese kleinen, unscheinbaren Blumen dann eben doch stark genug sind, um selber zu bestehen, auch im Gedicht.
Ja, und zugleich ist es natürlich ständig eine Reflexion dessen, wie kann ich es überhaupt sagen? Was ist das richtige Wort? Das finde ich so spannend in diesen Gedichten. Es hat an einer Stelle, wo er sich überlegt, ja, was er jetzt gerade erfahren hat, erlebt hat, ist es ein Vergnügen? Nee, das ist zu leicht. Glück? Ah, das ist etwas Sentimentales, allzu Zahmes. Freude? Und dann heißt es, das Wort zieht den Geist hinüber zum Religiösen, Feierlichen, sogar Grandiosen. Also es ist auch immer ein Nachschmecken den Worten, mit denen man diese Eindrücke beschreiben kann.
Genau, das ist auch das, was mich berührt hat an diesen Texten von Jacoté. Ich habe mir überlegt, ja, warum ist es so? Und es ist, glaube ich, diese unaufdringliche Weisheit, die daraus hervorscheint und auch eine Zartheit in seiner Sprache. Und vor allem auch, was mich so berührt hat, ist seine Demut. Ich weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist. Also diese Gedichte sind mir gerade gestern beim Spazieren im Wald noch sehr stark nachgehangen.
Ja, wobei jetzt Demut, jetzt sind wir schon fast wieder ein bisschen in diesem Religiösen, das natürlich schnell dann zitiert wird, diese Bildwelten, der stille Mönch, der dann da irgendwo
zitiert.
Nein,
das habe ich nicht so gelesen, ich habe es nicht religiös interpretiert.
Es ist so eine Bescheidenheit auch, die aber nicht auf Naivität gründet, denn Philipp Jacoté macht sich unglaublich Gedanken, er kennt auch sehr viel, also er ist ja auch ein ganz begnadeter Übersetzer, kann auch Russisch, kann ganz verschiedene Sprachen, Spanisch, Italienisch, und dadurch hat er natürlich einen unglaublichen Resonanzraum, aus dem er schöpfen kann, und trotzdem gelangt oder schafft er es dann eben, diese ganz stillen, unaufdringlichen und auch nicht bildungsmäßig jetzt so überfrachteten Bilder zu erreichen.
Eben, aber das Geheimnis ist ja, warum gelingt ihm das? Und es ist nie kitschig, es ist nie peinlich, es ist nie rührselig, sondern es ist einfach genau richtig.
Ich glaube, das ist, weil sein Schreiben eine Art von Lauschen ist. Also es ist nicht so was Aktives, ich will zeigen, was ich kann, sondern er lässt es kommen. Also er beschreibt es ja auch immer wieder, den Schreibvorgang selbst, und benutzt durchaus auch religiöse Wörter, zum Beispiel Offenbarung. Das heißt einmal, das ist ein Anschein von Offenbarung, aber ohne Drogen, Askese, Transgression, Exzess, Trance, Ekstase, Schrei, Gebet, Ritual, nicht einmal eine Sekunde Meditation. Und das ist vielleicht das, was Sie als demütig empfinden, also diese Art Bescheidenheit, dass es von selber kommt.
Ich glaube, dass,
wenn wir uns das erlauben.
Das wirklich Wunderbare bei ihm ist, dass er es eben schafft, zu zeigen, dass wir mit Poesie intensiver leben können. Und dass, wenn wir so ein Gedicht lesen Und gleichzeitig natürlich, jeder hat schon ein Veilchen gesehen im Garten und jeder ist daran vorbeigegangen in der Regel, und plötzlich spielt dieses kleine, unscheinbare Veilchen eine Rolle, und Jacoté kann uns auch zeigen, ja, warum das eine Berechtigung hat, warum man auch dieses Veilchen immer wieder neu sozusagen in dieses Netz der Welt, wie er sagt, hineinbringen muss. Und es leuchtet uns ein, also wenn wir dieses Gedicht lesen, werden wir von jetzt an Veilchen anders sehen.
Man lernt staunen, wenn man diese Gedichte liest.
Genau, das finde ich ein schönes Bild. Ich möchte noch über etwas reden, was in diesem Buch mit dem Titel Die wenigen Geräusche auch sehr stark in verschiedenen der Zyklen heraussticht. Das ist der nahe Tod. Also der Dichter wird dieses Jahr im Juni 95 Jahre alt, und in einem Text kommt das besonders stark zum Zug. Das Rotkehlchen heißt der Text. Der Dichter arbeitet im Garten und sieht ganz nahe vor sich ein Rotkehlchen und beschreibt dann dieses Rot auf der Brust des Vogels und kommt dann beim Betrachten des Vogels ins Sinnieren und denkt über die eigene Sterblichkeit nach. Für mich ist das ein sehr berührender Text. Diese Todesnähe, wie habt ihr das gelesen?
Ja, kommt ja dann auch das Bild seinem eigenen Leichnam entgegengehen, genau. Oder? Das ist schon wirklich ganz stark, und der kleine Fleck, dieses Rot, das er zunächst einmal ganz aufwendig beschreibt, so ein Ziegelrot, und dann sagt er, es sei eigentlich nur so ein Hauch, ein Stückchen Glut, ganz, und dieser Vogel trotzdem erinnert ihn natürlich auch an eine Vergänglichkeit. Also es kommt dann auch dieses Bild vor, dass er immer spazieren geht, dann natürlich auch diesen Vogel sieht beim Spazieren, und bei jedem, obwohl der Spaziergang immer wieder nach Hause führt, merkt er, dass ihn jeder Spaziergang von neuem ein bisschen von zu Hause auch wegführt, also über dieses Zuhause hinausführt und natürlich auch dem Tod entgegen.
Ja, es kommen auch Vanitas-Elemente vor. Also der Satz, es ist fast nichts, so wie dieser Vogel fast nichts ist, und dieser Augenblick und dieses Tagwerk und diese Worte, ne, also das alles irgendwann auch nicht mehr sein wird, das durchwebt diesen Text auf eine ganz irre Weise. Und was mich sehr beeindruckt hat, eben, Sie haben vorhin diese Begegnung mit dem eigenen Leichnam genannt, es kommen so Formulierungen wie zum Beispiel, er will im Voraus brechen mit dem zerlumpten Kerl, zu dem wir am Ende doch alle werden. Das hat mich sehr beeindruckt. Also man könnte auch einfach sagen, Altern ist nicht so schön, ne? Aber er ist Dichter und macht daraus was ganz Tolles, ne? Und er sagt dann auch, der Verfall soll aber Privatsache bleiben. Verbieten wir der Verwesung das Wort. Das ist auch eine
genau. Formulierung. Ja, ich sehe, wir könnten noch sehr lange über Philippe Jacotets Buch Die wenigen Geräusche reden. Es begeistert uns alle drei gleichermaßen, wie ich höre. Das können wir also bestens empfehlen. Hier noch die Angaben zum Buch, Die wenigen Geräusche, in der Übersetzung von Elisabeth Wedel und Wolfgang Matz. Und erschienen ist das Buch im Hansa Verlag. Sie hören Kontext, heute mit Literatur im Gespräch. Mit mir diskutieren Julian Schütt und Sieglinde Geisel, und wir kommen zum zweiten Buch. Es ist Ihr Buch, Sieglinde Geisel, Neptunjahre von Anna Rüscher. Darin sind 12 Erzählungen enthalten. Sie haben vorhin gesagt, der Name Neptunjahre hat Sie interessiert oder auf das Buch aufmerksam gemacht. Was hat denn eigentlich der Name mit den Erzählungen zu tun in Ihren Augen?
Ja, auf den ersten Blick eben nichts. Also ich war dann ziemlich irritiert. Ich habe das Buch eben, das weckt ja diese Erwartung, man liest dann diese Geschichten. Und ich, Neptun kommt überhaupt nirgends vor, auch das Meer spielt keine große Rolle. Und ich habe dann den Verleger Erwin Künzle vom Lehmatt Verlag ganz einfach gefragt, ob ich irgendwas nicht verstanden oder überlesen habe. Und er sagte dann, nein, es ist aber die Grundidee, also Neptun als der Erderschütterer und eben natürlich auch Neptunjahre, die 12 Erzählungen entsprechen dann auch den 12 Monaten. Und jeder dieser Geschichte ist eine Art Fußnote vorangestellt, die ein Datum und ein Ereignis nennt. Ein erschütterndes Ereignis. Ne? Oft sind das Morde, Amokläufe, aber manchmal auch Sachen wie die Gründung des Gartenkulturvereins in Zürich 1983, wo dann eben das auch nicht irgendein Klischee da reproduziert wird. Also das ist quasi der Bauplan dieses ganzen Buches.
Wir haben uns auf eine Geschichte geeinigt. Sie haben sie ausgesucht. Sie heißt Kauz und dazu hören wir den Anfang der Geschichte.
Als die Tochter die Wohnung verlässt und die Tür hinter sich schließt, steht der Frau noch vor Augen, was sie gerade geträumt hat. Sie streicht die Falten des Rocks auf ihren Knien glatt, als erwartete sie Gäste, zupft sich dann mit beiden Händen sanft die fast weiße Dauerwelle zurecht und atmet tief ein. Vom Sofa neben der Balkontür aus zieht sie den Organza-Vorhang zur Seite und betrachtet in der früh hereingebrochenen Nacht die Schatten der kahlen Bäume und den von Straßenlaternen beleuchteten grauen novemberlichen See. Auf dem Schoß hat sie eine unlängst begonnene Strickarbeit. Der himmelblaue Wollknäuel liegt zusammen mit einem zerlesenen Buch neben ihr. Leise dringen aus der Küche vertraute Geräusche an ihr Ohr, fließendes Wasser, Tellerklappern, beiseite gerückte und wieder auf ihren Platz gestellte Stühle. Maria spült gerade das Geschirr. Bald wird sie zu ihr ins Wohnzimmer kommen, sich ihr gegenüber hinsetzen, ebenfalls mit einer Strickarbeit auf ihrem breiten, sanften Schoß und ihren Blick aus grauen Augen voller Mitleid auf ihr ruhen lassen. »Wann sieht sie ihre Tochter wieder?«, fragt sich die alte Frau. Die Tochter fehlt ihr bereits, obwohl sie sich auch vor ihr fürchtet, vor ihrem Urteil ohne Zeit und Grund. Manchmal hindert eine fürchterliche Scham sie sogar daran, das Wort an sie zu richten. Einmal mehr stöbert die alte Frau in Erinnerungen, versucht zu ergründen, woher jene zähe Mühsal kommt, die den Raum zwischen ihr und ihrer einzigen Tochter Esther ausfüllt. War es immer schon so gewesen? War es wegen des Schicksalsschlags? In den ersten Lebensjahren war Esther ihrer Mutter sehr nahe gewesen. Der Vater hatte sich nur selten zu Hause aufgehalten. Es waren die letzten Kriegsjahre. Nicht einmal in dieser abgelegenen Region eines reichen, neutralen Landes verlief das Leben in den gewohnten Bahnen. Das Mädchen war schmächtig, weil es ein 7-Monats-Kind gewesen sei, erklärte es bei jeder Gelegenheit. Es aß wenig und erbrach sich oft. Dem Arzt zufolge litt es an einer ausgeprägten Form des aketonämischen Syndroms, der für 7-Monats-Kinder typischen Unterzuckerung. Und dazu kam eine Art Hyperaktivität. Esther saß nie still und brauchte den wenigen Zucker, den sie in jenen Jahren der Rationierung überhaupt zu sich nehmen konnte, in kürzester Zeit auf. Seit ihr Mann gestorben ist, lebt die Mutter allein. Esther kommt einmal die Woche vorbei, sonntags zum Mittagessen. Dann hat Maria, die wortkarge Veltlinerin, die seit über 30 Jahren im Haushalt mithilft, ihren freien Tag, den sie mit den Enkelkindern verbringt.
Irina Schönenlass, den Anfang der Geschichte Kauz, von der betagten Mutter, die über die Beziehung ihrer Tochter, die belastet ist, nachdenkt. Ganz kurz, Sieglinde Geisel, weshalb gerade diese Geschichte? Warum haben Sie die ausgewählt?
Ich fand das psychologisch sehr interessant. Also man hat jetzt ja schon in diesem Einstieg ganz verdichtet gesehen, das ist ein Beziehungsgeflecht, das hier ausgearbeitet wird. Und es ist dann im Fortlauf der Erzählung kommen sehr viele Rückblenden. Also es hat eine Art Tiefenstruktur, das Ganze. Wir erfahren da nicht nur die Oberfläche. Und das hat mich schon sehr interessiert, wie Anna Rüscher das erzählt. Na, wir erfahren auch, es gibt einen Schicksalsschlag, das wissen wir jetzt schon, aber das ist eben auch, wie sie Spannung aufbaut. Ne? Das erfahren wir dann erst sehr viel später, worin der bestanden hat.
War es für Sie auch eine der besten Geschichten in diesem Band, Julian Schütt?
Ja, auf jeden Fall. Also die da vor allem in dieser Geschichte erzählt Anna Rüscher wirklich. Es gibt für mich zu viele Geschichten in diesem Band, wo nur so eine Anlage, eine wunderbare Anlage, spannende Geschichten, aber meistens auch Geschichten, die schon unzählige Autorinnen vor ihr auch geschrieben haben und wo es einfach darauf ankäme, dass man eben wirklich erzählt und einen eigenen Ton findet. Und für mich sind zu viele, gerade wenn sie Rückblenden macht, dann wird das für mich so viel zu deskriptiv, zu beschreibend und Ich vermisse dann da die Bilder. Ist vielleicht auch ungerecht jetzt nach Philipp Chakotay, wenn man jetzt zu Anna Rüscher greift, weil bei Philipp Chakotay jeder Satz könnte kein anderer Autor so schreiben. Bei Anna Rüscher habe ich unzählige Male gedacht, naja, also das habe ich auch schon irgendwo so gelesen. Also das ist für mich nicht so einzigartig sprachlich.
Wenn Sie sagen, in dieser Geschichte erzählt sie, was ist es denn genau, was diese Geschichte von den anderen zum Beispiel unterscheidet?
Ja, eben, sie kann so subtil weil sie ja so eine Erzählposition, so eine außenstehende, fast distanzierte Erzählposition hat, kann sie manchmal eher in die Mutter hineinblenden, eher in die Tochter hineinblenden, und wir erfahren so ein bisschen, wie beide einander sehen und sich selber sehen und das Leben sehen. Und in dieser Geschichte, meine ich, geht das über weite Strecken sehr gut auf. Und bei anderen Geschichten ist mir dann diese Erzählerin einfach zu weit weg, auch zeitlich.
Ja, ich fand auch, die Erzählperspektive ist oft ein Problem. Also es gibt ja man lernt das im germanistischen Proseminar, diese personale Erzählperspektive, also dass wir eigentlich im Kopf der Figur sind, obwohl es keine Ich-Erzählerin ist. Dann gibt es aber auch das andere, den neutralen Erzähler oder Autorial, der alles weiß und der nicht mit einer Figur verbunden ist. Und diese beiden Prinzipien, die gehen oft bei den Geschichten durcheinander. Und das hat mich immer aus dem Lesefluss so wieder rausgeworfen. Also wenn zum Beispiel wir sind im Kopf der Figur, das ist es vielleicht, was Kinder von uns brauchen, unsere Schwäche und unsere Zuversicht angesichts dieser Schwäche. Und kurz darauf heißt es, die alte Frau ist geschwächt, sie hält sich am Arm der Tochter fest und geht langsam durch den Flur. Das sind zwei Erzählstimmen, die nicht zueinander passen.
Also die auch irritieren. Es gibt noch etwas anderes, das mich ein bisschen irritiert hat, wo ich nicht so recht wusste, wie das zusammenhängt. Und zwar ist das, jeder der Geschichte ist ein Ereignis vorangestellt. Und zwar, es ist ja über die 12 Monate verteilt, Januar, Februar, März, April und so weiter. Und immer ist vor einer Geschichte ein Ereignis. Also zum Beispiel im Januar heißt es da, 1983 wird in Zürich die Schweizerische Gesellschaft für Gartenkultur gegründet. Oder im Februar ein 22-jähriger Mann aus Polen schießt auf Ex-Kollegen und Lehrer 3 Tote. Und nachher kommt eine Geschichte, die hat aber nichts mit diesem Ereignis zu tun. Wie seid ihr mit dieser Form, mit dieser Anlage umgegangen?
Ja, zunächst.
Ja, das hat mich manchmal wahnsinnig geärgert. Gerade die Geschichte, diese Februargeschichte. Dann ist es also ein Deutscher, es heißt dann auch deutscher Mann bei Tagesanbruch, und der deutsche Familienvater praktiziert seit 40 Jahren Zen, wirft Münzen fürs Iging, trinkt Tee und hat eine schwierige Situation, will sich trennen. Also das, und das Motto begleitet einen, weil man sucht ja dann ständig, stochert irgendwie da rum und findet keinen Bezug. Das hat mich schon sehr irritiert.
Eben, es sind so wie leere Rätsel, bei denen wir uns am Anfang natürlich wahnsinnig überlegen, ja, was meint sie, wie ist das jetzt miteinander verflochten? Und irgendwann findet man es einfach nur noch aufgesetzt, weil dieser Bezug dann zu vordergründig ist. Es gibt dann so eine Geschichte, wo ein Zitat über die Roten Brigaden, Terroristen der 70er Jahre kommt, und dann steht dann auch so ein Satz in der Geschichte, aber die junge Frau trägt die Bombe in sich selbst. Und das ist dann für mich so ein bisschen, das führt sie nicht so wirklich für mich dann glaubwürdig aus. Also so ein starker Satz, der müsste für mich dann erzählerisch wirklich eingelöst werden. Was ist jetzt die Bombe? Was macht sie damit?
Ich glaube, es ist der Versuch, diesen doch sehr privaten Geschichten, also es sind ja alles die Beziehungsgeflechte, Familien und private Biografien, die sehr schön oft ausgebreitet werden, dem noch eine politische Ebene dazu zu geben, also irgendeinen Bezug herzustellen zwischen dem kleinen Leben und dem großen, was dann eben auch in einer Zeitungsmeldung vorkommen könnte.
Aber eben, also es fehlt dann doch diese Verbindung, oder vielleicht möchte sie ja, dass man selber, will sie den Lesenden einfach den Raum geben, selber eine Beziehung herzustellen.
Ja, den Raum geben oder falsche Fährten legen.
Ja, genau. Kann man nehmen, wie man will. Sie haben es angetönt, es geht in Ihren Geschichten, in den 12 Geschichten oft um Einsamkeit, um Familienbeziehungen, um Alter. Es sind eigentlich so kleine Kammerspiele in einem sehr, sehr engen Familienbereich. Es hat auch etwas, die Grundstimmung scheint mir manchmal auch etwas hoffnungslos. Also es ist so, die Leute kommen wie nicht aus diesem engen Raum hinaus. Das fand ich eigentlich von der Anlage her interessant.
Ja, und ich finde auch interessant, dass sie keine Idyllen produziert. Ne? Also Familien können ja auch Idyllen sein, meistens sind sie Höllen. Und wir alle kennen das Tolstoi-Zitat, glückliche Familien sind alle gleich und unglückliche sind auf ihre Weise unglücklich. Und dafür ist das Buch natürlich ein Paradebeispiel.
Ja, aber es gibt dann, für mich hat es dann auch so einen fast depressiven Grundklang insgesamt, der vielleicht dadurch noch verstärkt wird, dass ich das Gefühl habe, das Lebensgefühl, das ihr beschrieben habt, wird, das liegt schon meistens 30, 40, 50 Jahre zurück. Und ich frage mich manchmal, was hat das mit mir zu tun? Hol mich doch mal ab, liebe Anna Rüscher, ich lebe im Jahr 2020. Und diese Gefühle, auch diese manchmal Ehebeziehungen und Liebesbeziehungen, die sind für mich sehr weit, meistens 60er Jahre oder so zurück. Und, und
also sie hatte nicht im Boot. Ja. Ich hatte das Gefühl, wir werden alle mal alt. Also das nimmt etwas voraus, worauf wir irgendwann hinzugehen.
Ja, aber dann könnte ich doch gerade Natalia Ginzburg lesen, direkt. Also eine
Gut,
Autorin, die damals dann so...
Gut, das ist natürlich eine ganz hohe Latte.
Ja, ja, aber eben, also sie lebt ja heute und ich fordere das dann auch, dass sie mich oder uns heute abholt mit der Literatur. Und man darf natürlich Geschichten, die in den 50er oder 60er oder 70er Jahren spielen, machen, selbstverständlich. Aber ich möchte dann spüren, inwieweit das eben auch mit uns zu tun hat. Und ich habe das zu wenig gespürt.
Es ist vielleicht, kann man dazu sagen, es sind eigentlich fast immer Frauenschicksale oder auch aus der Perspektive der Frau geschrieben. Und es ist wirklich so, es ist ein Bild, das noch so die 50er, 60er Jahre prägt, wo die Frauen sehr stark an das Haus gebunden sind, der Mann ist draußen. Und die Frauen haben zu wenig Raum, zu wenig Luft. Das ist schon so. Und ich denke, der Bezug zu heute, ja, der hat mir auch ein bisschen gefehlt.
Ja, ich dachte gerade, Sie wollen sagen, ja, Sie als Mann können das halt nicht nachvollziehen, diese Frauenliteratur. Weil das war genau die Falle in den 70er Jahren oft, also dass man so hermetisch nur für seinesgleichen geschrieben hat. Und das will sie schon nicht. Also so, das will ich ihr überhaupt nicht unterstellen. Es kommen ja auch Männer vor und werden auch beschrieben. Aber es ist mir zu hermetisch, das Ganze. Das ist vielleicht das Wort, diese Prosa.
Das ist ein gutes Fazit, zu hermetisch. Anna Rüscher erzählt uns in 12 Geschichten von Lebensschicksalen von Menschen, zumeist Frauen, eben die gefangen sind in eigenen Vorstellungen, familiären Bedingungen. Die Angaben zum Buch Anna Rüscher, Neptunjahre, erschienen im Limmat Verlag und übersetzt von Barbara Sauser. Es bleibt noch das dritte Buch, das habe ich ausgesucht. Vösul, 7. Januar 2015 heißt es. Es ist das sechste Buch des jungen Westschweizer Autors Quentin Mouron. Und ich sage es gleich voraus, wer es liest, lässt sich auf einen wahren Höllentrip ein. Mouron hat einen modernen Schelmenroman geschrieben, wobei der Schelm hier ein erfolgreicher Manager und Audi-Fahrer ist. Er nimmt einen Schweizer Autostopper mit auf seine Fahrt in die französische Provinz und zusammen erleben sie wilde Abenteuer. Sie besuchen ausgeflippte Literatur- und Erotikfestivals, prügeln sich in Kneipen und auf der Straße mit Skinheads, Nazis, religiösen Fundamentalisten und allen, die einfach gerade mal Lust haben, reinzuschlagen. Der Roman ist eine groteske, eine wirklich barocke Satire auf die heutige Gesellschaft. Und das Buch beginnt, als der Autostopper beim Manager ins Auto steigt.
Die starke A4-Limousine nahm uns auf der Nationalstraße mit in die Nacht. Es schneite, es war neblig. Junge Führungskräfte, Geschäftsleute, Handelsvertreter und hochdotierte Künstler sind scharf auf die Marke Audi. Mein Fahrer war da keine Ausnahme. Anfang 30, Vermögensberater, Genfer Nummernschild, hatte er mich kurz vor Besançon beim Trampen aufgelesen. Er fuhr zu einem Kongress. Ich hätte eigentlich im Zug sitzen sollen, aber die Eisenbahner streikten. »Steig ein«, hatte er mir mit gespielter Lässigkeit zugerufen. Locker sein war offensichtlich sein Ding. Er verwendete beträchtliche Mühe darauf, cool, originell zu erscheinen. Er kratzte sich an den Eiern, zeigte mir seine Tattoos und rülpste ständig. Führungskräfte sind alle ein wenig übergriffig, das gehört zu ihrem Job. »Willst du?«, fragte mich mein Fahrer und wedelte mit einer Flasche Coca-Cola Zero vor meiner Nase. Ich lehnte ab. Daraufhin unterhielt er mich mit seinen Erlebnissen bei der Neujahrsparty, die er ziemlich klassisch zusammengesackt über der Kloschüssel verbracht hatte. »Und was hältst du von Champagner?« fragte er. Mit einer erneuten Ablehnung hätte ich mich in seinen Augen zur Spaßbremse, zum Spießer, Versager gemacht. Wir fuhren auf der Nationalstraße 57 Richtung Vesoul. Je höher wir kamen, umso mehr Schnee fiel und blieb auf der Straße liegen. Im Nebel flogen die Leitpfosten einer nach dem anderen an uns vorbei. Der Audi-Fahrer warf mir besorgte Blicke zu. Ich konnte ihn gut verstehen. Ehrlich gesagt war ich mir selbst nicht geheuer. Was machte ich hier? Wie war ich in diese Limousine mit dem coolen Manager geraten? »Hey, Jude, machst du Musik?« fragte mich der Fahrer. Er liebte Jazz. »Wir treten ab und zu auf. Du solltest mal zu einem Konzert kommen.« Ich versprach es und er lächelte mir zu. Ich fühlte mich besser. Es ist nicht selbstverständlich, sein Land zu verlassen. Zusammen mit dem Dampf und Getose der modernen Zeiten ist das Exil das große Thema in der Literatur. Schon die Picaro- oder Schelmenromane kannten sich damit aus. Was tun diese Lazarellos, diese Gil Blas, all diese Picaros anders, als sich treiben zu lassen, dahin zu gleiten und dabei dem Elend, der Vergangenheit, der Schwere der Dinge die Stirn zu bieten? Ich war entschlossen, fortzugehen, mit einem Lächeln fortzugehen. Ich hatte weder Bindungen noch Wurzeln. Ich hatte meiner Familie den Rücken gekehrt.
Luc Müller las den Einstieg von Vesoul, 7. Januar 2015. Siglinde Geisel, was haben Sie nach diesem Einstieg erwartet?
Ja, also ich habe zwei Dinge erwartet. Zum einen ein richtig tolles Roadmovie und zum anderen ein weiteres Nachdenken über das große Leitmotiv aller Schweizer Literatur, nämlich, dass man der Schweiz den Rücken dreht.
Aha. Und Sie, Julian Schütz?
Ja gut, dieses Weggehen oder den Rücken drehen, das ist ja schon fast wieder persifliert, weil Sie gehen ja nur auf die andere Seite, genau. Wo es noch waldiger ist, noch abgelegener, noch provinzieller in dieses Vesoul. Also ich glaube, wie vieles in diesem Buch spielt er auch mit diesem Motiv natürlich nur.
Bleiben wir mal bei dieser Hauptfigur, diesem Picaro, wie er ihn oder nennt, diesen Geschäftsmann, den Audi-Fahrer, der alles ist, auch bildender Künstler, Schriftsteller, er hat keine Bindung, kein Vaterland, er kennt keine Grenzen. Keine Religion, er wird als planetarisch beschrieben. Wofür steht dieser Schelm?
Ja, es gibt so zwei Lager und es gibt so die Gruppe der völlig Beweglichen, die überall zu Hause sind, für die die Welt eine Lounge ist. Er findet dieses wunderbare Bild. Und sie können mit allen Leuten, mit Extremisten auch, können sie verkehren. Und daneben gibt es das andere Lager, das sind so die Sesshaften, die Provinzeier, auch diejenigen, die dann so verhockt sind, dass sie zu Fanatismen neigen. Und im Grunde findet hier in diesem Buch ein Duell zwischen diesen Beweglichen, die aber auch nicht nur positiv geschildert werden, sondern die sind nämlich so beweglich, dass sie sich auch manchmal anbiedern allen möglichen Lagern und die so mit falscher Toleranz alles gutheißen, was in dieser Welt passiert. Aber daneben sind eben diese Sesshaften und die Beweglichen, die vertragen sich dann irgendwie auch immer schlechter.
Und warum ist dieser Bewegliche gerade ein Manager?
Ja gut, man denkt ja, das sind so diejenigen, die herumchatten, die eben Audi-Fahrer und so. Es sind auch diejenigen, die es sich leisten können, eben beweglich zu sein. Das ist ja schon auch, da ist schon auch eine kritische Note drin im Buch.
Das ist eben das Moderne an diesem Schelm. Es ist eben nicht einer der kleinen Leute, der so bauernschlau ist, sondern es ist die modernisierte Variante. Und was Sie gerade sagen, dieser Konflikt zwischen Anywheres und Somewheres und so, das sind ja genau diese Bruchlinien, mit denen wir in den letzten Jahren ständig zu tun haben.
Ich habe es eingangs gesagt, das Buch ist eine Groteske, eine Satire, auch eine Gesellschaftskritik. Und da müssen wir vielleicht jetzt gerade mal über den Titel des Buches reden. Es heißt nämlich 7. Januar 2015. Das ist das Datum, als Charlie Hebdo, die Satirezeitschrift in Paris, überfallen wurde und 11 Personen erschossen worden sind von der Terrororganisation Al-Qaida. Und was mich jetzt an diesem Buch sehr erstaunt hat, also wo ich ehrlich gesagt manchmal auch leer geschluckt habe und mich gefragt habe, darf man das? Der Autor macht sich lustig darüber, wie die Gesellschaft auf dieses Attentat reagiert hat, vor allem in den sozialen Medien, wo es dann überall hieß, je suis Charlie. Darf man das?
Ja.
Ja, man darf es, wenn man es auf diese Weise macht. Also es ist ja nicht nur sich lustig machen, es ist auch eine super genaue Analyse. Also wenn ich mal kurz zitieren darf, jeder empfand aufrichtige Trauer und spürte zugleich eine Mischung aus Neugier und Vergnügen. Es geschah etwas, das wirklich grausam, unvorhergesehen war. Und ich finde, das ist, ja, so sind wir einfach.
Ja, und diese Trauerbewältigung in Frankreich war ja auch verbunden, also alle Je suis Charlie und so alle mit diesen T-Shirts und im Facebook haben sie das so irgendwie alles gepostet, zigmal. Es war so eine Sehnsucht auch in Frankreich, aber fast vielleicht auch in Europa, wieder einmal zusammenzukommen, wieder mal eine Gemeinschaft zu sein gegen alles Extreme, gegen diese Extremisten, sich zu versöhnen. Sogar der damalige Präsident Hollande stand plötzlich so mal für 5 Minuten in leuchtenden Farben da, dann hat sich's wieder gekehrt. Also, und diese Art von Versöhnungsritualen und Trauerbewältigung, das darf man natürlich, da darf man sich lustig machen. Das ging ja dann mit der Zeit vielen ein bisschen zu weit.
Also er schreibt ja, wir bemühten uns, würdige, niedergeschmetterte Franzosen zu sein. Das ist ziemlich böse, oder?
Genau, und das hat mich sofort an Amerika denken lassen, wo man nach jedem Amoklauf wieder Prayer and Condolences bietet und sich sonst nichts verändert. Und man darf auch nicht vergessen, wo das im Buch kommt. Es kommt nämlich erstaunlich spät, erst im letzten Drittel. Und vorher wurde schon ganz viel satirisches Pulver verschossen über die ganzen PC-Rituale und die ganzen halb verlogenen Authentizitätsbemühungen bei den Biobauern einkaufen, weil das dort noch so schön ursprünglich ist und so. Also das Ganze hat ja eine Resonanz im Roman.
Ja, und auch der Literaturbetrieb, also ich meine, diese Satire, diese Farce, die müsste man in den Solothurner Literaturtagen vorlesen, alle zwingen, das sich anzuhören, weil das ist, da werden so wie wir alle natürlich diese Wörter wie widerständig, Engagement immer wieder im Munde führen, zeigt
ja,
er, wie plötzlich diese Wörter eben auch von ganz obskuren Gruppen, sogar von Neonazis in den Mund genommen werden, die auch plötzlich sagen, ich möchte das Recht haben, eben diese SS-Kleider zu tragen und so. Also ihm ist wirklich nichts fremd.
Ja, und zugleich diese Säuberung der Gedichte, das fand ich so wahnsinnig irre. Also da wurden dann Gedichte umgeschrieben, statt lieb und stirb heißt es dann lieb und lebe.
Genau, man muss sogar Baudelaire ein Lifting verpassen, heißt es dann. Also das ist ja so unter dem Zeichen der politischen Korrektheit und das hat natürlich eine ernste Seite, dass natürlich heute gefragt wird, dürfen wir noch Literatur, die vielleicht das Wort Neger verwendet aus den 50er Jahren, müssen wir das jetzt korrigieren? Oder darf man das noch brauchen? Also es ist ja nicht so, dass wir hier im Literaturbetrieb dann ganz fern sind und erhaben über diese Kritik.
Also es heißt, man muss Klassiker der Literatur mit Achtung dem Zeitgeschmack näher bringen. Also es ist ja wirklich sehr böse. Und das Schrägste war, dass man zum Beispiel in einem Gedicht das Wort Schinken ersetzen musste, weil es die Muslime kränken würde. Und dann hat man es durch Lammkeule ersetzt, aber das kränkt alle Vegetarier. Und dann hat man es durch Sahnehummus ersetzt, das wiederum kränkt die Veganer. Also das ist wirklich...
Am Schluss heißt es, der Traum ist ein Sojacreme-Hummus. Schwer hängt er von der Decke. Spoiler, Entschuldigung. Aber genau. Das muss jetzt sein.
Aber also, es ist wirklich, es kommt ja ein Adorno-Zitat am Anfang, Versöhnung wäre das Eingedenken des nicht länger feindseligen vielen. Also es ist so, man könnte sich, alle wollen sich eigentlich versöhnen, aber damit man sich versöhnen könnte, müsste man eben auch alle extrem, alles durchdenken und reflektieren und einbeziehen. Und das spielt der Rahmen sich durch. Also es hat dann schon bei aller Satire einen recht bösen Hintergrund. Und man kann Rico Bilger nur danken, dass er diesen Autor für uns entdeckt hat, auch in der Deutschschweiz.
Also wir haben es jetzt ja gemerkt, Mouran arbeitet sehr stark mit Übertreibungen. Also er stellt sich in dem Roman in die Tradition der Groteske. Gelingt ihm das eigentlich, findet ihr?
Ja, es gelingt ihm schon, aber es gelingt ihm fast zu gut. Also für mich war der Roman wie eine Graphic Novel ohne Bilder. Also es ist alles im Overdrive. Und wenn man es dann gelesen hat, muss ich sagen, es ist ein Buch, was man kein zweites Mal lesen muss. Und was ich auch ein bisschen schwierig fand, wie schon bei Anna Rüscher, ist die Erzählperspektive. Also wir haben diesen Ich-Erzähler, der ja nur ein quasi Resonanzfläche ist für diesen Picaro. Und der sagt dann auch Dinge wie, ja, der Picaro hat in 5 Jahrhunderten etwas Wertvolles gewonnen. Er ist inzwischen achtbar und wird beneidet. Und das ist ein Satz, also einst im Widerspruch zur Welt ist er heute ihr vollkommenes Ebenbild. Das ist nicht ein Satz einer Romanfigur, das ist ein Satz, den ich als Kritikerin am Schreibtisch schreibe.
Ja, aber insgesamt arbeitet er natürlich mit den Mitteln der Karikatur, um eben auf diese Charlie Hebdo-Tragödie dann langsam hinzusteuern. Und da er kann wirklich auch sogar mit Slapstick arbeiten und es ein Gag jagt den anderen. Und das muss man zuerst mal können. Also ich bin ihm wirklich sehr dankbar und ich würde diesen Roman noch 2 oder 3 Mal lesen, weil es wirklich so wunderbare Stellen gibt.
Also die Figuren haben keine Tiefe, die sind nur Spielmaterial.
Aber vielleicht braucht es das hier gar nicht. Es ist eine Spielerei.
Also wenn eine Satire dann zu sehr auf Tiefe geht, ist wahrscheinlich etwas schief an der Satire.
Also der junge Autor, er ist ja 30, er wird ziemlich gehypt in der französischen Schweiz und in Frankreich nennt man ihn den Schweizer Welbeck, zu Recht?
Ja, wobei jetzt bei Welbeck ja immer noch so ein bisschen diese Mission in den Büchern zu spüren ist, die er halt hat. Und da, finde ich, ist Gantemourant viel unbelasteter. Aber was er mit Welbeck gemeinsam hat, ist, beide wollen wirklich unsere Zeit, was hier jetzt im Augenblick passiert, wollen die durchdringen. Und das unterscheidet sie zum Beispiel von Anna Rüscher.
Ja, aber Mourant macht das mit viel mehr Humor. Also ja, er hat nicht dieses Miesepetrige, was mich bei Welbeck immer so ärgert.
Also ich sehe,
es sind 2 so tollen Übersetzern, Holger Fock und Sabine Müller, muss ich jetzt doch noch erwähnen, gegeben hat. Also die Rasanz verdankt sich auch diesem Übersetzer.
Gut, ich sehe, wir sind alle 3 begeistert. Ein rasanter, über weite Strecken sehr lustiger Roman, der durch krasse Überzeichnungen, das muss man sagen, Kritik an unserer globalisierten Gesellschaft und an den Medien übt. Die Angaben zum Buch: Gantemourant, Vesoul, 7. Januar 2015, erschienen im Bilger Verlag und übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller. Das war Kontext mit Literatur im Gespräch. Noch einmal ganz kurz die besprochenen Bücher: Die wenigen Geräusche von Philippe Jacotet, Neptunjahre von Anna Rüscher und Vesoul, 7. Januar 2015 von Gantemourant. Die genauen Angaben dazu finden Sie im Netz oder besser, Sie abonnieren den SRF Literatur Newsletter. Da bekommen Sie jede Woche die Literaturtipps der Redaktion. Ich bedanke mich bei Literaturkritikerin Sieglinde Geisel und meinem Kollegen Julian Schütt aus der SRF Literaturredaktion. Produktion der heutigen Sendung hatte Maja Brandli und Technik Tom Willem. Moderation und Redaktion Esther Schneider. Morgen in Kontext blicken wir zurück in das Jahr 1980. Am 30. Mai begannen die Zürcher Jugendunruhen mit dem Opernhauskrawall. Die Jugend protestierte gegen das Ungleichgewicht in der Kulturpolitik. Sie verlangten Räume und Geld für ihre Kultur. Kontext blickt zurück auf die Zeit, als Zürich brannte. Kontext zu hören, wie immer um 9 oder 18 Uhr auf SRF 2 Kultur. Oder schon am Abend davor als Podcast.
SRF 2 Kultur. Kontext. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.